Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jura und die Welt da draußen. Heute schließen wir ein Sonderformat ab, denn wir sind nochmal hier zusammen mit Inga Brauer, die ihr Examen ohne Rap gemacht hat. Sie ist jetzt mittlerweile komplett durch, das ist der Unterschied zur letzten Folge, und deshalb wollen wir jetzt heute einmal einen Blick mit ihr zusammen auf ihre gesamte Examens- und Prüfungszeit zurückwerfen, mit der Frage natürlich, wird sie das wieder so machen? Wird sie irgendwas anders machen? Das ist heute der Kern des Ganzen. Aber erstmal, Inga, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Du bist, wie ich es gerade eben schon kurz angerissen habe, jetzt mittlerweile fertig mit deinem Examen. Und ich darf, glaube ich, so viel sagen. Es lief ganz erfolgreich. Wirst demnächst promovieren am Lehrstuhl hier in Köln. Und ich glaube, so einfach mal als Feedback so für die Leute oder beziehungsweise als Hintergrund für die Leute, um einordnen zu können, wie viel Erfolg deine Art und Weise der Examensvorbereitung hatte. Wie lief es denn jetzt erstmal bei der mündlichen ab? Das war ja quasi das, was noch offen war, nachdem wir uns das letzte Mal getroffen hatten, da du hast dich auf die mündliche vorbereitet. Wie lief das Ganze ab? Was hast du in den Vordergrund gesetzt? Weil ich kenne viele Leute, auch jetzt aus meinem Umfeld, auch eben mich mit eingeschlossen, die am Ende des Tages auf ihre Rap-Unterlagen zurückgegriffen haben in einer gewissen Form und die möglichst schnell nochmal durchgegangen sind. Bei dir gab es diese Rap-Unterlagen nicht in der Form. Also wie hast du dich auf die mündliche vorbereitet?
Ja, also zunächst habe ich dann mit dem Lernen quasi langsam angefangen, indem ich dann relativ früh in der Lerngruppe auch die Vorträge geübt habe. Ich glaube, das machen ja die meisten dann regelmäßig oder fangen vielleicht so auch an, weil dann macht man ja automatisch schon auch eine inhaltliche Wiederholung in den Vorträgen. Und natürlich einfach, man kriegt Sicherheit für die Vorträge dann in der mündlichen. Das wird sich ja jetzt auch in Zukunft ändern, aber bei uns war das ja einfach noch die Form, dass man am Anfang einen Vortrag halten musste. Genau, und dann, auf welche Unterlagen habe ich zurückgegriffen? Ja, also eigentlich das, ich habe mir ja auch Zusammenfassungen geschrieben und Karteikarten geschrieben. Da habe ich natürlich drauf zurückgegriffen. Und was ich auch sagen muss, wir haben ja in unserer Lerngruppe, in der du ja auch unter anderem warst, haben wir ja PowerPoint-Präsentationen uns gegenseitig gehalten. Und ja, das war halt so eine gute Zusammenfassung, dass ich da auch noch viel mitgelernt habe. Und natürlich dann aber auch ja nochmal so ein, zwei Bücher, die speziell auf die mündliche Prüfung abgestimmt waren. Und genau, was war das letzte noch? Ja, ich habe mir aber auch noch mal ein paar Karteikarten, also so quasi aus den ganzen Unterlagen, die ich hatte, hatte ich dann noch mal versucht, das noch mal mehr runterzubrechen auf einzelne Punkte, die ich noch mal wiederholen möchte für die mündliche Prüfung. Genau.
Und wahrscheinlich dann auch noch auf die Protokolle zurückgegriffen, die man dann ja aber gut erst nur in den letzten 3 Wochen vorm Examen bekommt.
Genau, das ist dann noch mal eine sehr intensive Arbeit, so die letzten 3 Wochen vor der mündlichen. Aber man fängt ja meistens schon ein bisschen früher noch mal wieder mit dem Lernen an.
Ja, ist auf jeden Fall sinnvoll, tatsächlich ein bisschen früher anzufangen, weil es wird schon stressig, muss man sagen. Also so kann ich auch aus meiner Erfahrung sagen, dass die Zeit vor den Klausuren damals wirklich ziemlich entspannt war, alles gut, aber diese Zeit vor der mündlichen schon bei mir Stressniveau so hoch war wie noch nie im Studium zuvor, so die letzten 4, 5 Wochen, würde ich sagen. Von daher kann man sich da natürlich ein bisschen Zeit gönnen, oder was heißt gönnen, aber einfach ein bisschen Zeit nehmen, die das Ganze natürlich etwas entzerrt, weil das ist eine irrsinnige Masse. Diejenigen, die abgeschichtet haben, kennen das auch tatsächlich gar nicht so, alles auf einmal präsent haben zu müssen, und dann realisiert man erst, wie viel das auf einmal ist und fängt dann an, so alles einmal durchzulesen so und zu überfliegen, was dann teilweise komplett nicht nachhaltig ist. Also meiner Meinung nach hat, würde ich sagen, oder haben 50% der Zeiträume, die ich für die mündliche gelernt habe, waren ineffektiv, einfach aus dem Grund, dass es dann war, ich überfliege nochmal einmal alles, klar, es ist nett, das aufgefrischt zu haben, aber dann ist es halt auch gefühlt eine Woche später wieder weg, wenn man dann wieder ganz viel anderes einmal gelesen hat.
Ja, aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass man die Sachen ja nicht zum ersten Mal lernt, auch wenn man das Gefühl hat, man hat vielleicht vieles davon noch nie gesehen, aber eigentlich muss man da auch dann das Selbstbewusstsein haben, zu sagen, okay, ich habe das ja alles vor den Schriftlichen schon mal gemacht, und im Endeffekt ist es ein Auffrischen oder nochmal ein Vertiefen. Und was ja auch die Sache ist, was man auch vergisst, in der mündlichen wird meistens auch einfach nicht so in die Tiefe gefragt, wie es vielleicht in den Schriftlichen auch sein kann. Nichtsdestotrotz will man halt alles nochmal wiederholen und alles irgendwie ein bisschen können, und das macht einem halt auch schon Stress.
Ja, absolut. Vor allem, man darf auch nicht vergessen, dass vor allem in den Gesprächen ja auch viel an Lösungen entwickelt wird. Da ist ja nicht so, okay, ich stelle eine Frage und du musst sie schon perfekt, en Detail, mit jeder Feinheit gerade aufgearbeitet haben und direkt im Kopf haben, da kann man ja tatsächlich dann auch Stück für Stück entwickeln. Und man weiß auch tatsächlich ja mehr, als man wirklich
Auf jeden
glaubt. So,
Fall.
weil, was du auch eben schon gerade gemeint hattest, das Examen, die mündliche, entscheidet sich nicht an den 5, 6 Wochen vor der mündlichen, sondern an den, genau wie es die schriftlichen Klausuren sind, an den 1,5 Jahren, die man zuvor eingesteckt hat. Das, glaube ich, muss man auch so offen und so ehrlich sagen, weil wenn man, klar, man kann das Glück haben, dass in Protokollen oder beziehungsweise jemand prüft, der protokollfest ist. Das heißt, der wirklich 1:1 Protokolle nachprüft oder Themen und Fälle daraus prüft. Dann hat man natürlich ja so ein bisschen die mündliche Prüfung abgekapselt vom schriftlichen Teil des Examens, aber häufig ist es ja nicht so. Und dann muss man der harten Wahrheit ins Gesicht blicken. Wenn ich gut vorher vorbereitet war, dann bin ich wahrscheinlich auch tendenziell ziemlich gut für die mündliche vorbereitet. Aber auch das kann natürlich immer im Einzelfall komplett unterschiedlich
Ja.
sein. Das darf man auch nicht vergessen. Du hast gerade eben schon ein paar Methoden angesprochen, wie du dich auf die mündliche vorbereitet hast. Was war denn so das Wichtigste, würdest du sagen, in deiner Vorbereitung auf die mündliche?
Ja, jetzt auch mit Blick auf das, was du gerade gesagt hast, mit dem, wie stressig die letzten 3 Wochen davor sind, muss man, glaube ich, auch wieder, auch wenn das wahrscheinlich Dinge sind, die ich auch schon in den letzten Folgen gesagt habe, auch sagen, man muss auch einfach ein bisschen cool bleiben, weil in der mündlichen geht es auch darum, das Wissen und Können, was man ja hat, was man sich die 1,5 bis 2 Jahre oder wie lange auch immer vorher angeeignet hat, das eben abzurufen. Und das bringt da nichts, wenn man am Tag der mündlichen Prüfung völlig fertig ist und ja, irgendwie, ich weiß nicht, ein Blackout bekommt oder gar keine Antworten mehr weiß. Und deswegen geht es vor allen Dingen auch darum, sich Sicherheit zu, ja, anzueignen, aber auch zu sagen, ich kann auch viel, ich weiß auch viel. Und ja, jetzt geht es darum, auch mal wirklich vor Menschen, und das fand ich zum Beispiel sehr angenehm an der mündlichen Prüfung, dass man endlich mal jemanden gegenüber sitzen hat und das Gefühl hat, man geht nicht so in der anonymen Masse unter, sondern man kann auch wirklich mal vor, ja, sehr gestandenen Juristen und Juristinnen, kann man auch mal wirklich zeigen, was man kann. Und so ist es in den meisten Fällen in der mündlichen Prüfung auch. Die Prüfer und Prüferinnen möchten ja einfach auch das Beste aus einem rausholen. Und deswegen sollte man auch versuchen, in der Zeit für die mündliche Prüfung genau das auch zu üben, selbstbewusst aufzutreten und auch seine Antworten dann gut zu formulieren oder auch eben ja darauf vorbereitet zu sein, wenn man etwas nicht weiß, weil auch das wird passieren. Und dann ja, bin ich mir auch sehr sicher, dass man das einigermaßen gut hinbekommt, vor allen Dingen mit dem Wissen, was man sich ja vorher auch schon ja, lange Zeit angeeignet hat.
Ja, und wo du es gerade sagst, erinnere ich mich an eine Situation aus meiner mündlichen Prüfung. War das erste Gespräch, also es läuft ja in 4 Teilen ab, die mündliche Prüfung. Für diejenigen, die es nicht wissen, einmal den Vortrag, der aber zukünftig abgeschafft wird. Und dann gibt es noch 3 einzelne Prüfungsgespräche aus jedem Rechtsbereich ein. Und unser Rechtsgespräch im Zivilrecht, das erste Gespräch, was stattgefunden hat, hat unser Prüfer direkt mit der Frage begonnen, wie denn das neue Gesetz heißt, in dem da die GbR geregelt, näher geregelt werden sollte. Ja, und da mussten direkt 3 Leute, 2 Leute, 3 Leute, mich mit eingeschlossen, direkt sagen, so, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, wie es heißt. So, war nicht der allerbeste Einstieg, aber da geht die Welt nicht von unter auf, wenn man zwischendurch was nicht weiß. Das ist ja wirklich, man kann auf dem falschen Fuß erwischt sein, wenn das mal vorkommt, geschenkt. Wenn das jetzt bei jeder zweiten Frage vorkommt, unglücklich.
Ja, und bei mir zum Beispiel, ich hatte ja auch noch einen Prüferwechsel am Tag der Prüfung im öffentlichen Recht und auf sowas kann man sich halt einfach nicht vorbereiten. Also ich habe ja auch die Protokolle vom Prüfer, den ich eigentlich ursprünglich hätte haben sollen, ja, sehr gut gelernt, beziehungsweise halt die Themen, die er gerne prüft. Und dann fing der Prüfer, den ich dann hatte, an mit, ja, der Prüfer prüft ja normalerweise immer im Baurecht, deswegen fangen wir jetzt mit Baurecht an, aber der Prüfer hat halt noch nie im Baurecht geprüft und deswegen waren wir dann alle so ein bisschen auf das Wissen, was wir halt so hatten, zurückgeworfen und das hat auch super funktioniert. Also da muss man auch irgendwie, ja, man kann sich einfach nicht auf alles vorbereiten, was kommt und deswegen, genau, wie wir das wahrscheinlich schon irgendwie so mantraartig gesagt haben, auf die Basics besinnen und natürlich, ja, sich vor allen Dingen breit aufstellen, sodass man nirgendwo irgendwelche großen Lücken hat.
Ja, und wo du gerade den Prüferwechsel angesprochen hast, wie ist die Situation? Du kommst morgens hin und dann wird dir gesagt, so schön, dass ihr da seid. Wann wird das einem gesagt? Im
Vorgespräch.
Vorgespräch. Wie reagiert man? Also, was ist so der Gedanke? Wie hat auch, haben auch die anderen in deiner Gruppe vielleicht reagiert? Das ist ja auch vielleicht für jemanden, der, das kommt ja auch häufiger vor, dass Leute eben schon angeschlagen ins Examen, in die mündliche Prüfung gehen, weil einfach der Druck so hoch ist, vielleicht auch die Klausuren nicht so liefen, wie sie es sich gewünscht haben und wie sie das Gefühl hatten, auch eine bessere Note erreichen zu können, dann entsprechend schon sehr angespannt und fertig da reingehen. Wie nimmt man sowas auf, wenn dann es das heißt, ja, okay, Pech für euch?
Ich muss sagen, ich war auch schon im Vorgespräch, weil man ja dann direkt in den Vorbereitungsraum danach für den Vortrag geht. Ich war irgendwie schon in so einem Tunnel, dass ich einfach nur so wahrgenommen habe, ah, okay, ich habe einen Prüferwechsel, und dann war ich aber schon gedanklich schon wieder beim Vortrag und habe mich dann in den Vortrag gesetzt, und dann kam halt irgendwann das Gespräch mit dem neuen Prüfer und dann hat er sich kurz vorgestellt und es ging halt los. Also irgendwie, man schaltet fast so auf, also bei mir war es zumindest so, ich habe richtig so auf Autopilot geschaltet, glaube ich, an dem Tag. Der Tag vergeht ja auch einfach so wahnsinnig schnell. Und ja, ich habe das irgendwie gar nicht so wahrgenommen, muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube, wir haben uns da auch alle nicht so richtig verrückt machen lassen. Vielleicht hatte ich da auch einfach sehr Glück mit meiner Gruppe, weil wir uns irgendwie alle gegenseitig bestärkt haben. Und auch meine Prüfungskommission war im Endeffekt sehr, ja, auch bestärkend und haben auch gesagt, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass es jetzt einen Wechsel gab und so. Also eigentlich, bis auf bestimmt ein paar Ausnahmen, möchte einem da ja auch niemand irgendwas Böses an dem Tag.
Ja, ich glaube, das habe ich auch jetzt von einigen Personen, die auch im Examen prüfen, auch gehört, dass diese Prüfer und Prüferinnen, die einen wirklich auch gerne mal in die Pfanne hauen, runterprüfen, auch mittlerweile sehr selten geworden sind. Also ich wüsste jetzt zum Beispiel auch, glaube ich, nur eine Person, bei der man wirklich zusehen oder beziehungsweise wo man wirklich schluckt, wenn man die Person bekommt, dass es wirklich kritisch nochmal wird. Aber ansonsten ist, glaube ich, auch wieder diese Gefahr, die von anderen erzeugt wird, beziehungsweise diese Angst, die Furcht, die von anderen einem eingetrichtert wird, weil ja da die mündliche so grausam ist, so undankbar ist, weil man bestimmt runtergeprüft wird, nie die Chance hat, sich zu zeigen. Das hört man ja von allen Ecken. So.
Stimmt aber einfach nicht.
Nee, es sind die Ausnahmen, wirklich absolut die Ausnahmefälle. So, aber wenn man dann erstmal an dem Punkt ist, dass man sich das die ganze Zeit einredet, dann ist man wieder in diesem Teufelskreis, dann schläft man schlecht, ist angespannt, dann kann man dann seine Leistung nicht abrufen, weil jeder kennt das, wenn man irgendwie total nervös ist, total übermüdet ist, dann kann man einfach nicht so performen, wie wenn man ruhig und ausgeschlafen ist. Und ich glaube, dann zieht man sich da auch so ein bisschen runter. Ist natürlich jetzt einfach gesagt, so, ja, seid doch einfach entspannt. So, es ist natürlich ein riesengroßer Prozess, der sich dann auch, finde ich, oder bin ich ziemlich sicher, dass der sich am Ende, wenn es dann kurz vor der München ist, auch nicht mehr umkehren lässt, sondern das ist eher was, wo man eigentlich schon zu Beginn der Examensvorbereitung immer stetig dran arbeiten muss, ja, um da was verändern zu können.
Aber auch an der Stelle, um vielleicht auch nochmal ein bisschen Angst zu nehmen, muss man auch sagen, dass durchweg, also wir haben ja jetzt auch einige Menschen erlebt, die mündliche Prüfungen hatten, dass sich da wirklich der Großteil auch einfach nochmal enorm verbessert hat. Auch wenn das natürlich nicht bei allen so ist, das soll jetzt auch keinen Druck machen, aber es ist ja schöner, mit dem Gedanken reinzugehen, hey, ich kann in der mündlichen Prüfung nochmal richtig abliefern und was zeigen, anstatt ja, da irgendwie Angst haben zu müssen, dass jetzt die Ergebnisse, die man auch in den Klausuren hatte, vielleicht ja, dann schlechter werden, oder auch selbst wenn man nicht so tolle Ergebnisse in den Klausuren hatte, ist da auch auf jeden Fall noch wirklich sehr, sehr viel möglich. Also da darf man noch nicht den Kopf in den Sand stecken, wenn man mit den Klausurergebnissen vielleicht nicht 100% zufrieden ist.
Ja, voll. Bei der Prüfung von einem Freund von mir, was war das? Ich glaube, da hat sich eine um 2,2 Noten noch verbessert durch die mündliche. Man muss aber auch dazu sagen, die war einigermaßen schlecht vorbenotet, von 4,8, glaube ich, auf 7,0 hoch. Was aber trotzdem ein immenser Sprung ist. Ich kenne auch nur zwei Leute, glaube ich, die sich verschlechtert haben, was unglaublich wenig ist, wenn man überlegt, wie viele Leute man kennt, die tatsächlich durch sind. Und da muss man sich vor Augen halten, die hatten auch extrem gute Vornoten. So, dann ist natürlich klar, so, wenn du eine hohe Vornote hast, dann besteht die Möglichkeit, dass man sich verschlechtert. Ist ja auch irgendwo logisch, weil es ist natürlich immer schwieriger, so eine Top-Leistung auch wieder in einer mündlichen hochzuhalten, vor allem wenn man vielleicht den Vortrag dann nicht so ganz gut hält, ist immer irgendwo der Gesamteindruck schon irgendwo bisschen noch runtergezogen, aber so ist das auf jeden Fall eigentlich immer möglich, sich zu verbessern. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man entweder gleich bleibt oder sich verbessert, ist um ein Vielfaches höher, als dass man irgendwo was verliert. So, eigentlich ist es sogar, glaube ich, am wahrscheinlichsten, dass man sich verbessert.
Auf jeden Fall, ja.
Was hast du denn vielleicht noch für Tipps und Tricks? Nee, vielleicht erstmal anders gefragt. Was würdest du denn anders machen? Gibt es etwas, was du anders machen würdest? Aber wenn ich es richtig im Kopf habe aus der Vergangenheit und so, wie ich es jetzt auch auf dem aktuellen Stand weiß, gibt es, glaube ich, wenig, was du tatsächlich anders machen würdest. Aber gibt es dann noch irgendwas, was dir eingefallen ist?
Nee, also ich muss wirklich sagen, dass ich mit meiner Art der Examensvorbereitung alles in allem wirklich sehr zufrieden bin. Und es ist ja auch immer die Frage, wäre es mit einem kommerziellen Rap anders gewesen, ja oder nein? Also das weiß man ja auch im Nachhinein einfach nicht. Und deswegen muss man ja auch ein bisschen Bilanz ziehen und sagen, bin ich mit dem, was ich jetzt aus dem Examen rausgeholt habe, aber auch persönlich, wie ich eben auch zum Beispiel mental durch die Examensvorbereitung gegangen bin und so, bin ich damit zufrieden und da muss ich wirklich uneingeschränkt, kann ich da sagen, auf jeden Fall. Also das Examen war nicht die schlimmste Zeit in meinem Leben für mich und Gott sei Dank. Und ja, von daher bin ich da eigentlich alles in allem wirklich zufrieden. Mit Blick auch auf meine Klausuren und so würde ich vielleicht sagen, oder das habe ich ja auch in der letzten Folge schon gesagt, ich hätte auf jeden Fall noch mehr Klausuren schreiben können, auch einfach um ein bisschen Routine noch mehr zu bekommen. Dennoch glaube ich, ein gewisser Glücksfaktor ist halt einfach dabei im Examen. Den kann man aber, ja, das hat man selber in der Hand, den auch ein bisschen zu verkleinern, würde ich mal sagen. Aber ja, also so ein bisschen mehr Routine und so hätte mir auf jeden Fall noch gut getan. Das sind aber Dinge, die ja unabhängig von der Art der Examensvorbereitung ja verbesserungswürdig sind. Also ich glaube, das ist ja bei jedem und jeder so, die da auf die Examensvorbereitung zurückguckt, hat man bestimmt ein paar Dinge, die man im Endeffekt anders machen würde, weil man dann, ja, am Ende ist man halt immer schlauer, ne, als vorher.
Ja, definitiv. Wobei bei mir der große Punkt, den ich ändern würde, ist tatsächlich, was du gerade eben mit dem kommerziellen Rap schon angesprochen hattest, ich würde kein kommerzielles Rap machen. Ich war ja schon recht schnell davon überzeugt, dass es nicht das Sinnvollste war und dass man jetzt in meinem Fall die guten Leistungen erzielt hatte, trotz des Raps, nicht aufgrund des Raps. Aber da könnte ich jetzt wieder in Hasstiraden.
Hättest du mal vorher auf mich gehört.
Ja, das stimmt natürlich, das muss ich mir ankreiden, aber im Endeffekt habe ich mich da dem Gruppenzwang meiner damaligen Lerngruppe etwas gebeugt.
Aber auch das ist ja ein Grund, ja, ein kommerzielles Rap zu machen, wenn man das eben mit Menschen macht, die man auch gerne mag. Das ist ja auch super wertvoll. Genau.
Und ich glaube auch, dass das wichtiger war als alles andere. Also klar, wahrscheinlich hätten wir dann auch eine andere Lerngruppe gehabt im universitären Rap. Aber so war es auf jeden Fall gut mit den drei, mit denen ich das gemacht habe. Bin auch sehr froh, dann am Ende, wie es gelaufen ist. Was du eben angesprochen hattest mit den Routinen, übrigens würde ich auch nochmal kurz unterstreichen wollen. Vor allem auch, du hast es eben auch gesagt, mit den Vortragssimulationen, die man dann auch schon geübt hatte. Man kann ja auch hier in der Uni Köln zumindest so richtige Gesprächssimulationen machen und auch Vortragssimulationen, was ein unglaublich hilfreiches Feedback ist und auch diese Routine einem gibt. So, weil ich glaube, es gibt nichts Unangenehmeres, wenn man das erste Mal ein Prüfungsgespräch simuliert, beziehungsweise ein Prüfungsgespräch hat, wenn man in der mündlichen ist und nichts vorher simuliert. Das wäre tendenziell vielleicht etwas unangenehm, wenn man dann vielleicht nicht gerade perfekt vorbereitet ist.
So. Ja, aber auch da muss ich sagen, also ich habe zum Beispiel diese Simulation nicht wahrgenommen. Also die Möglichkeit, ich habe mich mal reingesetzt und mir die angeguckt, das hat mir auf jeden Fall geholfen. Aber ich musste zum Beispiel, ich wusste, mich würde das viel mehr verrückt machen, wenn ich jetzt in der Zeit bis zur mündlichen auch noch den Stress hätte, quasi diese Simulation zu haben. Aber da muss eben wirklich jeder gucken. Also für viele ist es halt total wichtig, das zu machen. Also ich spreche jetzt nicht vom Vortragstraining, sondern von so einer wirklichen Simulation des Prüfungsgesprächs. Und auch da ist es so ein bisschen das Vertrauen in mich selber gewesen, dass ich wusste, okay, mündlich war eigentlich tendenziell schon immer meine Stärke, da muss ich auch irgendwie so ein bisschen auf mich vertrauen, aber also ich würde trotzdem niemandem davon abraten, die Simulation wahrzunehmen, nur auch mal einfach als Impuls, das muss man auch nicht unbedingt machen, um eine erfolgreiche mündliche Prüfung zu haben, aber es ist auf jeden Fall ein super Angebot, was man da wahrnehmen kann.
Ja, ich glaube, es reicht aber, also mein Gedanke war eher, dass man auch diese Prüfungssituation erlebt hat. Also ich glaube, meiner Meinung nach reicht es auch schon aus, dann, wenn du hinten drin sitzt und siehst, wie läuft sowas ab. So, weil es ist unspektakulär, es ist absolut unspektakulär, wie eigentlich so eine Prüfung abläuft. Der oder die Prüferin sitzt dann da, hat sich einen Fall häufig dann schon vorbereitet im Examen, in dieser Simulation ist häufig auch eher ein bisschen spontan, aber die stellen dann einfach Fragen, die entwickeln dann den Fall mit dir, die Lösung mit dir, und das ist wesentlich unspektakulärer, als man sich vorstellt, obwohl auch Nervosität natürlich gleichzeitig mit dabei ist, aber das einmal dann entweder selbst erlebt zu haben oder gesehen zu haben, das ist dann schon eine große Erleichterung. Wir haben das auch bei uns in der Lerngruppe dann auch am Anfang noch ein paar Prüfungssimulationen gemacht, wo jeder dann einfach einen Inhalt vorbereitet hatte, und da hat man auch gemerkt, so, ja, okay, selbst wenn ich dann nicht gerade auf eine Lösung komme, man weiß mehr, als man wirklich wieder gedacht hat, und das ist wesentlich entspannter. Und dann ist man an diesem Punkt, man kann entspannter in diese Prüfung reingehen und kann dann auch wieder ein bisschen mehr abrufen, als man denkt.
Ja, und ich glaube, das ist ja auch das, was wir quasi mit dem, oder was ihr mit dem Podcast auch versucht, auch irgendwie dem Examen ein bisschen an, an so einer übermächtigen Angst irgendwie zu nehmen, die man vielleicht vorher hat. Und da hilft sowas auf jeden Fall, sich einfach mal der Situation auszusetzen oder die anzugucken, um einfach zu merken, so schlimm ist das ja dann doch alles eigentlich gar nicht. Oder so unspektakulär eigentlich.
Absolut. Und ich glaube, das ist fast eigentlich schon deinen Kerngedanken und deinen Ansatz für die Examensvorbereitung ohne Rap schon ziemlich gut zusammen. Deshalb würde ich auch eigentlich schon langsam zum Ende kommen wollen, weil ich meine, das hat es gerade auch ganz gut getroffen. Hast du noch Tipps, Tricks, irgendwas, was du den Leuten sagen möchtest? Du hast das letzte Wort. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal für dich, ja, bei dir, für deine Zeit, die du hier heute investiert hast, die du in den vorherigen Folgen auch schon hierfür geopfert hast. Ich glaube, das ist definitiv sehr hilfreich für diejenigen, die vielleicht auch ein bisschen diese Unterstützung auch in der Examensvorbereitung brauchen, weil es ist einfach ein langer Zeitraum. Man kann ganz schnell mal so ein bisschen den Halt verlieren, in eine Negativspirale abdriften und braucht dann einfach wieder so den Input, um rauszukommen. Und das ist eigentlich wesentlich einfacher, als man sich das manchmal in schlechten Phasen vorstellt. Von daher, vielen Dank dir. Du hast das letzte Wort.
Ja, gerne. Also erstmal auch danke, dass ich meine Erfahrungen hier teilen durfte im Podcast. Und ich hoffe natürlich auch, dass ich dem einen oder anderen hier ja wertvolle Tipps vielleicht auch geben konnte. Und ich glaube, als letztes würde ich auch einfach nur sagen, es ist alles nicht so schlimm, wie ihr denkt. Und ich weiß, ich bin mir ganz sicher, dass ihr das schafft. Und ja, arbeitet vor allen Dingen auch zusammen und nicht gegeneinander. Und im Endeffekt ist das Examen nur eine sehr kurze Zeit in eurem Leben. Von daher, ja, versucht da gut durchzukommen und dann kommen auch wieder schönere und aufregendere Zeiten. Und dann geht das, auch das juristische Leben, finde ich, auch erst irgendwie richtig los. Und darauf sollte man sich auch freuen. Genau.
In dem Sinne wünsche ich dir alles Gute für die Zukunft, Inge. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Und was wollte ich noch sagen? Genau, für diejenigen, die sich jetzt fragen, was hat Inge früher mal erzählt und schon, wie war auch der Verlauf ihrer Examensvorbereitung, guckt euch einfach die vorherigen Teile an. Ihr findet die natürlich bei allen Streamingdiensten bei Jura und die Welt da draußen. In dem Sinne, euch und dir alles Gute.
Danke.